Boah, ich habe jetzt gerade mit meinen Fingern, mit denen ich vorhin die ultrascharfe Chorizo angefasst habe, in die Augen gegriffen. War keine gute Idee.
Sehr gut. Hallo und willkommen zur 118. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus. Wir erzählen alle x Wochen die neuesten News aus der Tech-Bubble, verbunden mit einem Thema der Woche, welches dieses Mal auch tatsächlich und wirklich kommen wird. Und heute ist der
5. April, ein Freitag.
In der Tat, Freitagabend, wir haben gerade schon ein sehr scharfes Risotto gegessen.
Ja, und die Osterferien sind dann jetzt vorbei, oder?
Ja, tatsächlich, heute ist der letzte Osterferientag. Bist du verreist?
Nein. Ich hab überlegt, ob ich sagen soll, ja, um nicht zu sagen, was ich wirklich gemacht habe.
Ah, verstehe. Dann überspringen wir dieses Thema und sind schon mitten im Feedback. Und
nein, wir können ruhig drauf eingehen. Ich habe Dragon's Dogma 2 gespielt. Ich habe mir extra Urlaub genommen und ja, das Game ist ziemlich geil. Ist eine Empfehlung von mir.
Was für ein Genre ist das denn?
Ein Genre. Gute Frage. Also auf jeden Fall RPG, Roleplaying Game, Singleplayer.
Okay, ist es so Retro-Grafik oder aktuelle Grafik?
Aktuelle Grafik. Okay. Also du kennst Skyrim, oder?
Ja, kenne ich. Ja, den so, Himmelsrand, wie so, du mir erklärt hast.
Genau, so ähnlich, bloß mit einem anderen Kampfsystem. So ein bisschen wie Monster Hunter.
Also
aber,
man slayt irgendwas und genau, läuft rum.
Ja,
okay.
Ist sehr cool. Kann ich empfehlen.
Ja, also Monster Hunter habe ich ja auf der als, wie heißt es, wenn so Location-Based Kram ist?
Keine Ahnung.
Go.
Ja. Monster Hunter Now.
Now, genau. Go war das mit den Pokémons.
Genau.
Ja, schön. Wir sind schon im Feedback und Rückblick und wir haben Feedback bekommen, dass das, was wir so für Quarkus Java erfahren, dass das einem .NET Entwickler auch so geht. Und zwar tatsächlich, so wie wir es auch gesagt haben, dass die Infrastruktur und das, was man hat an Libraries, eben in diesen alten Programmiersprachen besonders gut ist.
Ja.
Weil das war so der Input, den wir gekriegt haben, dass die Go-Community alles selber macht. Das kann ich so ein bisschen unterstreichen tatsächlich. Ich habe mich ja auch mal so ein bisschen umgeschaut im Go-Ökosystem. Und da ist es echt so, dass die Leute offensichtlich auch sehr viel Spaß haben, die Dinge selber zu schreiben.
Ja.
Und das gleiche gilt, glaube ich, auch für Rust, wobei ich da jetzt nicht so tief drin bin.
Nee, das ist da genauso. Also das geht halt darum, dass du halt, ja, Library über Library benutzt und halt nicht irgendwie sagst, okay, ich will hier ein Framework benutzen. Aber das haben wir ja schon letzte
Folge
gesagt.
Genau, das haben wir schon gesagt. Also schön, dass andere das genauso sehen. Und machen wir weiter mit Feedback und Rückblick. Ich war wieder in Gunzenhausen und habe Kunst auf meinem anderen Oberschenkel und ich habe gar nicht geweint.
Also du hast jetzt vergessen zu erzählen, dass du ein Tattoo gekriegt hast.
Ja genau, ein Tattoo, ja richtig. Also was hat man sonst für Kunst
auf dem Oberschenkel? Ich stelle mir so vor, wie er so
Graffiti-Artist, der dann so mit...
Wie du so irgendwie so eine Leinwand auf deinen Oberschenkel gelegt gekriegt hast und dann sagst, ja, du hast nicht mal geweint.
Nee, ich war wieder bei Billy Bernhard und ja, ich sag mal so, man gewöhnt sich dran. Ich fand es nicht mehr ganz so schlimm wie das letzte Mal. Nach 3 Stunden ist es immer so, kommt so der Tipping Point, wo es dann echt eklig wird. War aber ganz okay. Also ich
Was macht man eigentlich in der Zeit?
Leiden.
Ja, aber bist du dann irgendwie am Handy oder so?
Ja.
Schon, oder?
Aber man muss sich so drauf konzentrieren, den Schmerz wegzuatmen. Also
3 Stunden lang. Nur, oder wie lange war es insgesamt?
Ja, 3,5 Stunden, ja.
Boah. Und dann nur da liegen, da sitzen und dann macht er dir da das Tattoo.
Genau, ja.
Krass.
Ja.
Aber das könnte ich einfach von der Aufmerksamkeitsspanne gar nicht. Da würde ich dann sagen, ja, ich muss jetzt YouTube gucken. Ja, oder TikTok.
Kannst du ja, die Frage ist, ob du es willst.
Ja, bestimmt. Dann lache ich.
Ja, okay, dann. Ja, also ja. Das sind ja auch großflächige Tattoos, also
ja,
die,
ja, klar.
Die kleinen Tattoos, die brauchen weniger und ergänzend sei dazu gesagt, dass mein anderes Tattoo tatsächlich ab kommenden Mittwoch für mehrere Monate in Nürnberg hängt.
Und Markus wird jeden Tag da sein und die Leute darauf hinweisen, dass er das da ist.
Genau, also ich werde auch praktisch von dort Homeoffice machen und dann immer vor diesem Bild stehen, das bin übrigens ich, ne?
Ja. Auch so mitten im Termin. Wartet kurz, Sehen Sie das hier? Das ist mein Bein.
Genau, so eine 80-jährige Oma. Wo kann die 80-jährige Oma das anschauen? Im Dürerhaus in Nürnberg. Also wenn ihr mein Tattoo und wahrscheinlich 100 andere sehen wollt, im Stil, diesem spätgotischen Stil von Dürer, dann schaut euch bitte an, Dürer Under Your Skin im Dürerhaus in Nürnberg. Die Vernissage ist am 11.04., also wahrscheinlich ist dann die offizielle Eröffnung am 12.04. und geht bis in den September diesen Jahres, kostet halt den Eintritt, den das Dürerhaus sonst auch kostet.
Ja, cool.
Du bist nicht so der Freund von Dinge anschauen.
Nee, ich keine Ahnung, also für mich lohnt sich so ein Museum halt erst, wenn man eine Added Value dadurch hat, dass man wirklich vor Ort ist. Also, keine Ahnung, die Tattoos kann ich mir halt auch online angucken.
Ja, korrekt. Das ist tatsächlich so. Also es sind ja letzten Endes ausgedruckte, sicherlich gut ausgedruckte Fotos, aber die würden auf Instagram natürlich genauso funktionieren. Also was du dir da praktisch anschaust, ist die Kuration. Also, dass es jemand sinnvoll aufbereitet und zusammengestellt hat. Aber
weißt du, ich kann mir auch einfach, wie heißt dein Tätowierer?
Bitte Berner, du kannst
das genau, ich kann auch einfach sein Instagram und da ist es genauso gut kuriert, sage ich mal, in dem Stil, weil er macht halt auch nur solche Tattoos.
Ja genau, aber du kannst es halt nicht vergleichen
und ja, das wird
dann halt gegenübergestellt zu den Darstellungen, wie Dürer das gemacht hat und die stehen halt gegenüber und man hat ein bisschen erklärenden Text dazu. Also ich glaube schon, dass sich die Museumspädagogen dort ein bisschen Gedanken gemacht haben. Aber ich gebe dir schon recht, solche Ausstellungen, die letzten, ich denke das auch immer bei ja, wobei, also ich war sehr, sehr begeistert von der Ausstellung in München von Erwin Olaf. Das ist ein Fotograf und letzten Endes sind es ja auch nur Ausdrucke von seinen Fotos.
Aber hast du hier nicht sogar ein Buch?
Ich habe ein Buch davon, ja, weil
ich einfach das hier
geil fand, was oder geil finde, was er macht. Und sich dann halt mal eine Stunde oder zwei wirklich dediziert mit dem Shit auseinanderzusetzen, das ist vielleicht die Story dahinter und gar nicht so sehr, dass man das jetzt sieht oder dass das da aufgehängt ist.
Ja, das kann sein. Diese
Zeit, die man sich nimmt und den Kontext, den man sich dann schafft.
Ja, aber primär finde ich da zum Beispiel die Ausstellung, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, irgendwas mit Nebel.
Nebel, Leben, Leben, Nebel.
Ja, so. Nebel, ja, Leben,
die fand ich auch super. Also wir haben ja auch drüber geredet.
Die war
geredet.
Halt die mega war geil.
Auch die Glitch Art Ausstellung im HDK, Haus der Kunst in München, super. Also schaut euch das an. Nee, ich glaube sogar, war sogar die Pinakothek der Moderne. Schaut es euch an. Also diese, ich glaube, was du sagen möchtest, sind diese interaktiven Ausstellungen, wo
genau
so ein Happening passiert, wo sich was bewegt, wo eine Interaktion mit dem Betrachter stattfindet.
Ja, oder wenn du halt wirklich sagst, okay, du musst in dem Raum sein, um dann irgendwie was, zum Beispiel, da waren ja auch, was waren da auch so Cubes aufgestellt, die dann auch irgendwas quasi ja,
genau,
ergeben
und da,
haben.
Und da kommt es auf die Perspektive an,
genau,
wie man steht
und so
wie man es betrachtet.
Und das finde ich dann halt, das finde ich dann halt schon cool, weil das kannst du halt schlecht replizieren online. Aber sonst, ja, finde ich halt, lohnt sich's nicht so krass. Für mich persönlich.
Ja, stimmt schon. Also ich würde auch eher sagen, ich wertschätze die Zeit, die ich mir dann halt nehme, wenn ich da durchlaufe und dass da halt dann Bilder hängen. Ja, die könnte ich tatsächlich auch auf Google Images oder wo auch immer anschauen. Du und ich nutzen jetzt ein neues Feature von GitHub Copilot, das ich diese Woche freigeschalten habe. Und zwar GitHub Copilot im Terminal.
Richtig.
Hast du es schon ein paar Mal produktiv benutzt?
Nee,
oder?
Ich habe bisher nur ein bisschen rumgespielt.
Ich habe es tatsächlich, ich glaube, heute oder gestern, ich kriege es gar nicht mehr zusammen, genutzt. Und zwar tatsächlich, um einen Feinbefehl mir zu bauen.
Mhm.
Also ich habe irgendwie alle POM-XMLs, glaube ich, gebraucht und ich wollte da dann irgendwas mitmachen und so. Und es hat echt gut funktioniert.
Okay.
Also ich habe dann einfach geschrieben, hey, gib mir bitte alle, give me all, find all files called POM-XML, also recursive and pipe the content into whatever. Und es hat dann funktioniert, weil ich wollte irgendwas counten, glaube ich, so wie viel Frameworks wir verwenden und sonst was.
Mhm.
Und das hat echt gut funktioniert. Also
ja,
hat dann auch
geil
das gut gemacht. Und was es halt auch tut, und das finde ich relativ gut, ist, dass es dich halt vorher nochmal fragt, ob du den Kommando
genau
tatsächlich ausführen
ja
möchtest. Und du kannst dann studieren und kannst dir das auch erklären lassen. Da gibt es dann auch nochmal so eine Explain-Funktion. Das Ganze funktioniert mit so einem, also N-Cursors ist es nicht, aber halt so eine leicht interaktive Pfeile hoch und runter, Auswahl, Menügeschichte, so ein bisschen wie Yeoman. oder was gibt's noch in der Richtung? FZF, also so eine, ja, so ein bisschen so ein Expanded Terminal, Terminal UI, TUI, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, finde ich auch ganz cool. Was ich tatsächlich, also ich habe jetzt nochmal einen Punkt hinzugefügt, was ich tatsächlich in dem Aspekt auch nochmal sehr geil finde, was AI angeht, ist Perplexity AI. Ich glaube, da bin ich noch gar nicht so wirklich drauf eingegangen. Ich benutze es jetzt schon ein bisschen, also über einen Monat, und es hat meinen Workflow schon krass gechanged. Also so, was ist Perplexity AI? Das ist eigentlich eine AI Search Engine. Das ist nicht so wie ChatGPT, der dann dir einfach nur den Text generiert, sondern der sucht nach Webpages und nimmt dann die Informationen und bereitet die quasi auf in einer relativ kurzen Nachricht, die dann deine Frage erfüllen soll. Und das Tool ist einfach unglaublich. Also das hat mein Workflow so krass gechanged und vor allem auch so Sachen wie wirkliche Fehlerbehandlung oder so Sachen, wo ich nicht mehr weiter wusste, wie mache ich das jetzt genau hier, wie restore ich einen PG-Backrest-Backup von einer Plain, von einem Plain-Folder in eine neue Postgres oder so. Und der fasst mir halt die Informationen einfach zusammen und gibt dann das wieder, was halt im Internet steht, und denkt sich nicht irgendeinen Bullshit aus.
Verstehe, also das ist so eine Art Research Agent, der dann praktisch mit dem Content, den er gefunden hat, agiert und gar nicht so sehr irgendwie Sachen, die er vorher ins Modell gefreezt hat, wiedergibt.
Genau,
ah,
genau.
Verstehe, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Vorteil ist. Es fühlt sich wahrscheinlich so ein bisschen an wie so ein assistiertes Googlen und Zusammenfassen.
Richtig, bloß, also es fühlt sich schon, er kann auch ein bisschen so selber halt schreiben, ne, so wie so eine Generative AI halt ist, aber der labert halt null Bullshit, ne? Das ist halt wirklich die Informationen, den Wissensstand, den er da hat, der kommt halt aus Google, und das sind halt die Google-Ergebnisse, sind zumindest jetzt noch alles Sachen, die wirkliche Personen geschrieben haben und nicht irgendein Bullshit, den sich ChatGPT einfach ausdenkt, weil wie oft hattest du das schon, dass ChatGPT mit voller Confidence dir sagt, ja, das weiß ich, so geht das. Dann gibst du das ein und es ist kompletter Bullshit.
Genau, das ist, also was ich dann immer besonders lustig finde, wenn es halt so einen Syntaxfehler dann hat oder die XML nicht valide ist oder wirklich so auf einer komplett trivialen Ebene komplett versagt, das passiert tatsächlich sehr oft. Und was mich da allerdings wundert, ist, sowas braucht, also ich weiß nicht, nutzen die unter der Haube GPT oder ist das ein eigenes Model,
ein Mix aus Models und ihrem eigenen Model.
Verstehe, weil wenn die GPT verwenden würden, dann müssen sie ja alles chainen und das ist sackteuer. Also wir haben ja selber ein AI-Produkt in unserer Plattform drin, über das wir jetzt nicht reden, weil das alles noch nicht released ist. Da ist es aber tatsächlich so, dass dieses Chaining einfach unglaublich viele Tokens kostet. Also selbst die Entwicklung liegt bei uns deutlich, deutlich über 100, 200 Euro im Monat. Und da muss man schon aufpassen, dass man da, wie man die Chain baut, damit da jetzt nicht irgendwie die tausenden Token gerade nur so durchfließen.
Ja, aber da kann ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Ich habe jetzt tatsächlich sogar mein ChatGPT gekündigt.
Ah, okay. Ja. So weit bin ich noch nicht.
Weil, also teilweise ist es wirklich so ein Bullshit, dann sage ich irgendwie, sortiere mir, das war auch wieder so eine unglaublich triviale Aufgabe und er hat es einfach nicht geschissen gekriegt. Ich habe eine Liste an Instanzvariablen und die will ich alphabetisch sortiert haben. Das kriegt er nicht hin. Ich sag dem, sortier bitte die Variablen, dann nimmt er mir die Strings von den Konstanten und sortiert die. Mit irgendeinem komischen Markdown-Syntax. Und dann sage ich, okay, bitte die Variablen, also mit dem Text, so, dann macht er das. Dann macht er aber noch Markdown. Dann sage ich, please, just plain text, so I can copy it. Macht genau das Gleiche nochmal.
Tja.
Und dann habe ich in Caps Lock geschrieben, just the fucking text. Send me only the text, no Markdown. Und dann hat er es endlich gemacht. Unglaublich.
Ja, fein. Ja, das sind halt die Krankheiten, die man da noch hat. Das wird besser werden, aber ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren, dieses Schönreden. Es ist halt so, wie es ist. Es kann das, was es kann, und man muss einfach wissen, wo die Grenzen liegen. Und damit ist zumindest in meiner Anwendung auch gut damit.
Ja.
Nicht gut ist tatsächlich Redis. Einfach nochmal als Follow-up. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, dass Redis, das ist ein sehr beliebter Key-Value-Store und die meisten verwenden es als Cache. Ich glaube, so kann man es gut beschreiben, oder? Also es marketet sich so ein bisschen als eine Key-Value-Datenbank, aber wo es vermutlich am meisten verwendet wird, ist so ein Near-Cache. um gewisse Dinge zu speichern. Und die sind von einem kompletten Open Source, also von der BSD-Lizenz zu einer Source Available und zu einer Server-Side Public License gewechselt, wo es darum geht, vor allem Amazon und Google als Plattformanbieter auszusperren aus der Freiheit, und das kam halt nicht so gut an, auch in der Community. Und da ist jetzt die neue News, dass es ja einen Fork gibt, der sich als vielversprechend dargestellt hat, und dieser Fork heißt lustigerweise Valkey, also Val und dann Key wie Key, und das ist tatsächlich von der Linux Foundation gebackt. Das heißt, okay, Früher oder später wird das vermutlich das, ich sage jetzt mal, das Open Search werden, welches, oder das MariaDB werden, welches dann als Fork weitergeführt wird. Und ich habe mich jetzt auch schon mal ein bisschen reingeschaut in die Commits. Ja, also das ist halt jetzt vor allem erstmal die Namen von Redis irgendwie rauskriegen und so ein bisschen Maintenance und die CI/CD-Prozesse klarkriegen. Das sind jetzt natürlich noch keine neuen Features reingerutscht. Aber wenn es jetzt darum geht, irgendwie sich auf denen einen Fork zu committen, dann sollte man valkey.io, das Link gerade einfach nur auf das GitHub-Repo, sollte man dann dafür verwenden. Sie haben übrigens kein, also sie nehmen tatsächlich den Fork und haben aber kein, also nicht BFG oder ein Filter-Branch gemacht, sondern sie haben wirklich einfach nur auf den neuen Commits dann die Name-Changes durchgeführt.
Ah, oh, okay.
Was ja auch okay ist, glaube ich, weil letzten Endes ist ja der alte Code nur unter einer freien Lizenz entstanden.
Ja.
Gut, dann biegen wir ein zu den News, würde ich sagen.
Mhm.
Ich bin ein bisschen enttäuscht. Zuckerberg hat mir nicht geantwortet.
Warum?
Ja, also ich konnte ihm schreiben, ist schon mal die erste gute Nachricht. Warum konnte ich ihm schreiben? Weil Meta hat Threads ans Fediverse angeschlossen. Zumindest mal so die ersten Anfänge. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man mit dem Dienst Mastodon, das ist ein föderierter Kurznachrichtendienst, ein Klon von Twitter, aber funktioniert föderiert, das heißt, mehrere Server arbeiten da zusammen, kann man jetzt Mark Zuckerberg auf Threads folgen.
Okay, aber das ist doch eigentlich ein mega geiler Move.
Ja,
also und sowohl für Threads als auch für die Community von Mastodon, oder nicht?
Tatsächlich. Also was sehe ich positiv? Also man kann jetzt tatsächlich sagen, also wenn das jetzt so weiterentwickelt wird, das waren jetzt alles so frühe Betas und ist mal so ein Test und ein bisschen Hype generiert, also ich sehe das auch noch und Kommentare und Antworten und so gehen noch nicht, aber eins nach dem anderen, ich glaube schon, dass das eine Zukunft hat. Und was jetzt auf jeden Fall halt funktioniert, ist, dass das eine niedrige Schwelle ist, weil ein Instagram-Konto erstellen kann jeder.
Ja,
und
richtig.
Diese Threads-App benutzen kann auch jeder. Die Frage ist jetzt halt, kann man in Threads dann auch Mastodon-Konten folgen oder geht es nur in die andere Richtung? Also da sind noch viele, viele Fragen offen, aber ich finde schon mal einen guten Schritt in die richtige Richtung. Was ich da allerdings dazu sagen möchte, der Facebook Messenger, weißt du, wie der am Anfang gestartet ist?
Nee.
Als Jabber-Client.
Oh.
Das heißt, Meta beziehungsweise damals noch Facebook hat einfach diese ganze Sache gekickstartet, indem sie gesagt haben, hey, wir bieten euch einen kostenlosen Jabber-Account an, der einfach automatisch bei eurem Facebook-Konto dabei ist. Und dann könnt ihr schon mit euren nerdigen Freunden reden, die schon woanders einen Jabber-Account haben.
Mhm.
Und rate mal, was sie dann 3 Jahre später gemacht haben.
Das ist wieder ausgebaut.
Genau.
Ja, okay.
Da waren dann alle hooked an dem System und hast wieder ausgebaut. Also natürlich kann so eine Firma machen, was sie möchte, aber ich will da jetzt mal nicht irgendwie das Kind im Bade ausschütten oder irgendwie alles schlecht reden. Ich find's gut und schön, dass man jetzt und bald den Leuten, die auf Threads einen Thread threaden,
ja,
folgen kann.
Aber das, also ich glaube, das kann Mastodon einen richtig fetten Boost geben.
Ich glaube es auch. Also ja, oder Threads. Also das kannst du aus beiden Richtungen sehen.
Klar. Aber dass zumindest mal die ganzen Normies mal wissen, was Mastodon überhaupt ist, das hilft vielleicht auch schon viel.
Das hilft tatsächlich. Und ich finde es ganz cool. Ich folge jetzt Mark Zuckerberg mehr jetzt auch nicht. Mal schauen, was passiert.
Ja. Ja, nice.
dann geht in den letzten Tagen so auf den sozialen Medien ein Phänomen viral, welches woanders viral geht. Und zwar so ein bisschen die Idee vom Dead Internet. Nämlich der Effekt, dass auf Facebook offensichtlich Seiten und Pages und Profile mit massenhaft AI-generierten Bildern Tausende und Abertausende von alten Menschen in die Irre führen, zum Liken verleiten, sich selbstständig machen, Kommentare anziehen, Bilder von Jesus, von angeblich 122 Jahre alten Menschen, irgendwelche Family-Bilder, alles, was so Boomer toll finden. Und das ist wohl ein Universum in sich selbst, was so einen ganz, ganz komischen, unzugänglichen Teil von Facebook irgendwie gerade am Laufen hält.
Okay.
Und das ist schon sehr gruselig, finde ich.
Ja.
Also da ist dann wirklich irgendwie so ein völligen Fiebertraum von einer Jesus-Statue irgendwie im Meer. Und dann sitzen da irgendwie tausend Leute jenseits der 60 ihr Amen und so good und so fine und ihre Emojis drunter. Das macht ein bisschen Angst.
Tatsächlich, ja. Aber es ist die Zukunft, in die wir reinsteuern, ne?
Du meinst, die Zukunft ist ein komplett wild gewordenes AI-Netz, welches nur von Likes von Boomern lebt.
Ja, genau.
Ja, ich frage mich auch, was für ein Geschäftssinn steckt denn da dahinter? Also, was will man damit machen?
Manipulation vielleicht?
Also, was auf jeden Fall passiert ist, du hast natürlich dann eine Audience erstmal.
Ja.
Aber was du mit der Audience machst, ist ja noch gar nicht.
Ja, also, richtig.
Du baust ja erstmal auf.
Ja.
Und dann hat man sie irgendwann.
Ja.
Gruselig. Leute, passt auf. Erklärt vielleicht euren Eltern und eurer Oma, was generierte GenAI ist, was es kann, was es macht und dass vielleicht nicht jeder Shrimp Jesus ein Amen verdient hat.
Ja, du hast es schon vorausgesehen. Du hast es schon benutzt, bevor es cool war.
Ja.
Sumo AI.
Tatsächlich, gell? Ich glaube, wir haben
es schon mal im Podcast schon bevor es cool war.
Ja. Das Ding geht gerade viral und das zu Recht. Also wir haben ja schon mal, ich glaube, wir haben es euch sogar mal vorgespielt, irgendwie einen ultra peinlichen Track, der irgendwie in einem poppigen Song erzählt, wie cool unser Podcast ist. Und das ist halt jetzt echt mit Suno 3, also Suno.ai 3, in der Version 3 jetzt ein richtig, richtig geiles Ding. Also wir haben gerade vorhin ein bisschen mit rumgespielt. Wie ist denn dein Eindruck, Lukas?
Ja, das nimmt halt, also man merkt halt wirklich krass, dass der an einem ganz bestimmten Datensets für ganz bestimmte Genres trainiert wurde. Und wirklich, ich kann dir teilweise sagen, welche Songs für diese Generation genutzt wurden, weil das sich wirklich so krass ähnlich anhört. Die Stimmen, also wir hatten K-Pop als Beispiel, das waren wirklich Stimmen von einer K-Pop-Gruppe, die ich kenne. So, und das ist schon sehr gruselig und, ja, weiß ich nicht. Gefährlich auch?
Ja, also ich fand auch, dass es zu nah an Original Work dran ist.
Ja.
Also wir haben ja dann am Ende auch nochmal, ich habe Hair Metal eingegeben oder Hard Rock, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und es klang halt 1:1 nach Aerosmith. Also das war wirklich, da hättest du jede beliebige Aerosmith-Ballade nehmen können und daraus Versatzstücke bilden und dann wäre dieser Song rausgekommen. Also es ist zu nah dran an dem, was Legit Artists released haben und das macht mich schon ein bisschen traurig und ich weiß nicht, ob das so die richtige Richtung ist. Ich habe letzten ein Meme gesehen, ich habe eigentlich erwartet oder stand drauf irgendwie oder ein Tweet, ich weiß gar nicht mehr, was es war, so ein Anführungszeichen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass AI meine Wäsche macht und meine Wohnung sauber und jetzt macht es die Dinge, die mir Spaß machen, nämlich Musik und Gedichte.
Ja.
Und das ist halt schon, ja, schade ein bisschen. Also ich weiß ja nicht, wo das hingeht. Also was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, dass es irgendwann Radiostationen gibt oder Easy Listening-Kram, welcher dann einfach nur noch von in Echtzeit generiertem AI-Quatsch besteht, der komplett auf deinen Geschmack und auf deine Hörgewohnheiten abgerichtet ist.
Tatsächlich.
Tja.
Traurig.
Sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Auch traurig ist eine lustige Geschichte. Hast du das gesehen mit AI, Halluzinationen und...
Ja.
Okay, also was ist da passiert? Man fragt ja oft zum Beispiel ChatGPT, hey, wie installiere ich denn Hugging Face zum Beispiel, ja? Und ja, dann kann es halt wirklich vorkommen, dass ChatGPT halt halluziniert und sagt, hey, Hugging Face, ja, das wird wahrscheinlich irgendwie ein Python-Tool sein und dann macht man das halt mit pip install -u Hugging Face hub CLI, ja?
Ja.
Und dann kleben das die Leute regelmäßig in ihre Konsole und führen das aus. Ja, das war jetzt aber eine Halluzination und offensichtlich eine, die besonders häufig vorkommt. Und da hat sich dann irgendjemand gedacht, Mensch, dann publiziere ich einfach mal eine Python-Library, die sich Hugging Face-CLI nennt. Ja, und das haben dann die Leute schön runtergeladen und ausgeführt. Schön, gell?
Das ist auch insane einfach. Ja, aber genau das meine ich halt. Diese Halluzinationen sind halt schon gefährlich auch.
Ja, also in dem Fall tatsächlich. Also stell dir jetzt vor, das ist irgendwie dein Geschäftsrechner und dann hast du ja deinen Python-Code ausgeführt, der dann deine Festplatte irgendwo.
Aber sorry, wer fragt auch die AI, wie ich Hugging Face installiere oder so? Also, das steht ja wohl in jeder Doku steht ja wohl drin, wie man was installiert.
Ja, aber da kommen wir auch wieder an den Punkt. Also ich habe es gerade vorher nicht gesagt im Feedback und Rückblick. Ich bin ja gerade wieder an der Universität und unterrichte da. Und ich habe wirklich jetzt erstmal erklären müssen, wie man Dokumentation liest und wie man googelt und wie man richtig in ein Thema reinkommt. Ja. Das ist schon was wir vielleicht als erfahrene Entwickler als selbstverständlich erachten, weil wir halt wissen, dass das am schnellsten zum Erfolg führt. Aber ich glaube, Leute, die, ich sage es mal, auf YouTube googeln oder auf TikTok googeln, jetzt nicht meine Studenten, sondern vielleicht die jüngere Generation, das sind dann auch die, die ChatGPT fragen, wie man Hugging Face installiert, anstatt einmal irgendwie das Manual von Hugging Face. Also, Hugging Face ist ja auch fucking nochmal nichts zum Installieren. Das ist einfach nur eine
fucking Webpage.
Plattform, um irgendwie Modelle runterzuladen. Aber in die Richtung geht es halt. Die Leute sehen ein Tool und nutzen es und schalten die Hirn aus.
Ja, traurig.
Traurig ist auch, wieso steht da Threadis drin? Das haben wir schon mal gehabt, oder nicht? Traurig ist auch, dass unsere Shownotes scheiße sind. Deswegen lösche ich das hier jetzt raus und wir kommen zur Hardware. Und Lukas, ich mach's nur, um dich zu ärgern. Ich mach's wirklich nur, um dich zu ärgern. Teenage Engineering hat ein neues Produkt.
Super.
Und es ist, was ist es einfach?
Hä, das habe ich schon mal gesehen. Ist das ein neues? Sie hatten schon mal, aber sie hatten schon mal so
was
eins.
Was Ähnliches, aber das ist jetzt, Lukas, halte ich fest, ein Radio.
Ja, ich glaube, das habe ich aber schon mal gesehen irgendwo.
Nein, das gab's bisher nur als Bluetooth Box.
Okay, verstehe.
Genau, also das gab's bisher als Bluetooth Box. Und jetzt kann man sich das gute, gute alte Kofferradio von Teenage Engineering kaufen.
Für nur 549 Euro.
Jetzt lass mich doch erstmal erzählen, was es alles kann, ne? Bevor wir.
Das ist ein Radio, Markus.
Es ist auf jeden Fall schon mal auch eine Bluetooth-Box. Mhm. Und man kann damit auch aufnehmen. Das heißt, du kannst auch Radio mit aufnehmen, ganz wie früher halt so mit der Kassette und so.
Mega.
Und du kannst über einen motorisierten Fader scratchen.
Ja, mega. Hey, wann ist das rausgekommen? Ich glaube, ich habe das schon mal auf TikTok gesehen.
Also ich habe es als News gesehen. Ich denke, das ist irgendwie in den...
Ich schwöre, ich habe das schon mal irgendwo gesehen, auch mit diesem Scratcher, dass du dann halt irgendwie...
Der OB4?
Ja, ich glaube, aber ich weiß es nicht.
Januar. Ist auf der NAMM vorgestellt worden.
Ja, also, okay, dann kann es sein, dass ich es tatsächlich schon mal gesehen habe.
Ja, genau, also auf der NAMM ist es vorgestellt worden, jetzt kam es halt raus, ja.
Ja, naja. Wo ist es dir? Markus.
Ich habe halt, also hast du irgendwo ein Radio, also jetzt mal seriously, also ich finde, jeder soll ein Radio haben. Warum? Weil das Einzige ist, wenn hier irgendwo Bomben einschlagen, wo man...
Ja, und dann funktioniert wahrscheinlich das Radio.
Ja, das funktioniert auf jeden Fall besser als irgendwie das 50 Cent Billo-Dings, das man irgendwie bei der Sparkasse zum Weltspartag kriegt.
Ich habe aber auch gar keine Antenne gesehen.
Nee, es kann wahrscheinlich nur DAB. Also ich glaube nicht, dass es...
Und das funktioniert dann aber noch.
Ob DAB noch, ja, das ist eine gute Frage.
Ja, guck.
Ja, also, aber UKW sollte provisioniert werden. Also ich glaube gar nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob UKW noch so lange bestehen wird. Und es läuft halt auch 72 Stunden, also finde ich schon nicht verkehrt, ne?
Gerade 72 Stunden. Da würde es doch auch viel mehr Sinn ergeben, wenn man eins hätte, wo man die Batterien austauschen kann, Markus.
Das stimmt, ja. Weil wahrscheinlich ist per USB aufladen.
Genau, ist das wahrscheinlich schwierig, wenn dann irgendwo die Bomben einschlagen.
Aber ich wollte es doch schön reden, Lukas. Jetzt hast du es mir wieder schlecht geredet.
Oh Mann, oh.
Jetzt hast du es mir schlecht geredet. Also gut, vielleicht möchte ich es auch einfach kaufen, um ins Regal zu stellen, um mich an dem schönen Design zu erfreuen. Vielleicht kaufe ich es auch nicht und wir machen weiter mit der Sache, die ich auch gekauft habe und eigentlich gar nicht so oft benutze, nämlich Affinity.
Okay.
Was ist ein Affinity? Weißt du das, Lukas?
Ja, so ein Competitor zu Adobe.
Ja, das ist relativ lustig. Das ist tatsächlich eine Firma, die heißt Serif und die machen schon seit Jahrzehnten Software. Die gab es irgendwie schon ewig lange. Und die haben dann irgendwann mal angefangen, vor allem in der Zeit, als der Shitstorm losging, weil Adobe Photoshop und InDesign und Illustrator und wie sie alle heißen, auf ein Abo-Modell umgeschwenkt haben. Da haben dann Affinity gesagt, Mensch, wir machen mit, oder die Firma Serif hat dann gesagt, mit Affinity machen wir einen Competitor zu Photoshop, der nur eine Einmalzahlung ist. Und die war auch relativ wenig oder ist immer noch relativ wenig. Also ich glaube, man muss sich schon anstrengen, um mehr als 50 Euro zu bezahlen.
Ja.
Und dann hat man halt für 6 Jahre diese Version und die funktioniert und die ist toll. Und das haben Leute offensichtlich wertgeschätzt. Ich muss auch schon sagen, also für so eine Feldwald- und Wiesen-Fotobearbeitung, die man einmal im Quartal macht, da lohnt es sich jetzt wirklich nicht, das Photoshop-Abo zu bezahlen.
Ja, richtig.
Oder die Creative Suite zu bezahlen.
Vor allem sind die auch teilweise echt kriminell, was diese Cancellation-Fees angeht. Also wenn du irgendwie, teilweise hast du dann bei der Creative Cloud irgendwie ein Jahresabo und wenn du dann vorher irgendwie da rausgehen willst, dann musst du nochmal extra Cancellation-Fees zahlen.
Es ist immer billiger, das Abo auslaufen zu lassen, als dann dafür zu bezahlen, es nicht mehr zu verwenden. Also man muss schon sagen.
Insane.
Also ich sehe das ich sehe das aus zwei Perspektiven. Also ich sehe einmal, dass die Creative Suite ein wirklich gutes Produkt ist. Also ich komme damit super gut zurecht und ich mache damit sehr viel, weil ich ja eine Band habe.
Wie viel Prozent benutzt du von der Creative Suite?
Ich nutze sehr, sehr regelmäßig Photoshop. Ich benutze sehr, sehr regelmäßig Illustrator. Ich benutze vielleicht 4-5 Mal im Jahr InDesign und 4-5 Mal im Jahr Premiere. Und ich benutze intensiv die Libraries, ich benutze intensiv inzwischen auch die generative AI, ich glaube, die heißt Firefly oder
Firefly,
so.
Firefly, ja.
Und ich benutze ab und zu, den Namen vergesse ich immer, dieses, wo man so ganz einfach Social Media Posts machen kann. Früher hieß es Spark, ich habe jetzt den Namen vergessen. Das ist so eine Web-Anwendung, da kannst du mir reinschreiben, ich brauche irgendwie eine Konzertankündigung. Und dann macht er das irgendwie in 10 Minuten, was, wo du halt in InDesign jetzt eine halbe brauchen würdest. Irgendwie, was weiß ich, Label meinte, ich müsste dringend mal was raushauen, dann mache ich das halt so. Und das finde ich schon relativ gut. Und was ich auch sehr, sehr oft verwende, sind die Publish for Review Features. Das heißt, ich klicke dann einfach auf Publish for Review und dann kann ich das meinen Vereins- oder Bandskollegen schicken und dann können die da Kommentare dran packen, können sagen, hey, das ist noch falsch oder hier ist ein Tippfehler. Und dann erscheint es in meiner Anwendung in InDesign oder in Illustrator direkt und ich kann das dann von dort aus lösen, updaten und freigeben und auch relativ easy dann für Flyer-Alarm und so vorbereiten. Also ich nutze es schon häufig. Und dafür ist es mir gerade so den Preis wert. Also ich glaube schon, dass es so grenzwertig ist ein bisschen. Also ja, es kostet irgendwie 60 Euro im Monat. Und es ist aber so gerade so in dem Bereich, wo ich sage, okay, ich kriege auch genug dafür, dass es mir das wert ist. Aber wenn ich jetzt nicht damit in Anführungszeichen Geld verdienen würde, würde ich mir wahrscheinlich nicht diese 60 Euro im Monat leisten.
Ich muss dir mal vorstellen, du bist, ich meine, klar, als Student kriegst du es dann nochmal ein bisschen billiger und so. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich finde, es grenzt halt schon so an, ja, also wir sind halt der Monopol, machen wir halt, ja, 60 Euro im Monat, was willst du sonst machen, du Opfer?
Ja, kann ich verstehen, ich kann die Sache verstehen, aber andererseits denke ich mir halt auch, an wen richtet sich denn die Creative Suite? Und die richtet sich halt an Menschen, die damit ihr Geld verdienen.
Ja.
Also an professionelle Designer oder an Marketingleute, wie auch wir haben ja in der Marketingabteilung die Creative Suite am Start. Und da relativiert sich das dann. Also ich glaube einfach, dass die Zielgruppe, du bist einfach nicht die Zielgruppe. Das ist wahrscheinlich die harte Antwort.
Ja.
Sondern du bist die Zielgruppe von Affinity. Und ich habe gerade gelernt beim Lesen, dass Affinity tatsächlich der neue Name von Serif ist. Also sie haben sich einfach so genannt wie ihr Produkt. Und jetzt kommen die eigentlichen News, sie wurden von Canva gekauft.
Uhu. Oder ist das gut?
Ja, ich weiß es nicht. Also Canva ist, was ist Canva? Canva ist eigentlich genau das, was ich gerade vorhin beschrieben habe. Das ist so eine Plattform, mit der man relativ schnell und easy anhand von zigtausend Templates Social Media Content generieren kann. Also so eine typische Marketingabteilung von einem mittelständischen Unternehmen oder von einem Online-Shop oder von was auch immer geht halt da rein und sagt so, ich brauche jetzt irgendwie, ich möchte jetzt irgendwie meine, was weiß ich was, bewerben, irgendwie meine neuen sonst was Produkte, die ich verkaufen möchte, und dann gibt's da ein Template für und dann kann man das irgendwie klicken, dann wird da eine schöne Animation draus, man klebt sein Logo drauf und alles ist gut und ist alles im Web und alles irgendwie integriert. Und was an der Sache halt besonders ist, ist, dass Canva über ein Abo-Modell funktioniert.
Oh nein.
Und jetzt haben natürlich alle Angst, dass die Affinity-Produkte, das sind inzwischen auch drei, also einmal Designer, einmal Foto und einmal Publisher. Designer ist das Vektorprogramm, Foto ist der Photoshop-Klon und Publisher ist der InDesign-Klon. Was ist der Unterschied zwischen Publisher und Designer? Publisher geht eher so in Richtung Bücher und Magazine. Und jetzt haben die natürlich alle Angst, dass es auf einmal Geld kostet und zwar nicht mehr einmalig, sondern monatlich. Sie machen aber immer noch Werbung damit, dass halt die gesamte Plattform 179 Euro kostet. Und da muss ich halt auch wieder sagen, Bits und so alles relativ gut ausgerechnet. Das ist halt schon zu wenig, um ein Team von gescheiten Entwicklern irgendwie zu finanzieren.
Ja, das stimmt schon.
Also 100 einmalig, 179 Euro, was musst du da für fucking Umsätze machen? Das muss ja in die Millionen gehen, damit du deine 100 Entwickler werden sein, damit du die irgendwie durchs Jahr kriegst.
Ja.
Und das finde ich schon, ja, ich finde es schwierig ein bisschen, weil, also sie haben sie wahrscheinlich nicht aufkaufen lassen, weil der Umsatz so gut lief. Also ganz sicher hängt da zusammen oder hängt es mit zusammen, dass dieses Konzept halt nicht trägt. Und vor allem, ich habe jetzt nochmal nachrecherchiert, Foto 2 kam 6 Jahre nach Foto 1. Das heißt, du konntest halt einmal innerhalb der 6 Jahre deine 30, 40 Euro bezahlen und es dann halt 6 Jahre lang nutzen. Das ist super gut für den User. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man damit eine Firma durchfinanziert. Also wirklich nicht. Und deswegen habe ich einerseits Respekt und kann es aber andererseits auch verstehen, dass jetzt ein Canva, die halt mehr Traction haben und die offensichtlich schaffen, mit einem Abo-Modell die Leute zu binden und mehr Umsatz generieren, dass sie dann halt das Ding jetzt geshoppt haben.
Ja. Ich hoffe doch, dass das vielleicht noch ein Programm bleibt, was von diesem ganzen Abo-Scheiß verschont bleibt, aber naja.
Nutzt du Adobe oder nutzt du?
Ich benutze zurzeit gar nichts. Ich benutze GIMP.
Was auch okay ist, ich habe auch jahrelang mit GIMP gearbeitet.
Ja.
Eben als Student, halt, wo ich Linux hatte und mir auch nichts anderes leisten konnte oder wollte.
Ist halt okay.
Ist okay, genau. Tut seinen Zweck und
man kriegt dann schon alles hin, aber es ist halt auch nicht so einfach wie zum Beispiel einen Photoshop.
In der Tat, ja. Kommen wir zur nächsten News, und zwar ist das jetzt kein Merger, sondern ein Dichtmachen. Gravis ist tot.
Habe ich noch nie gehört.
Ja, ich glaube, da bist du zu jung. Gravis, also anders gefragt, wo kaufst du denn heute dein Mac?
Keine Ahnung, den kauft die Arbeit.
Wo würdest du ihn denn kaufen, wenn wir...
Im Apple Store.
Im Apple Store, genau. Also Apple hatte ja...
Oder auf Amazon.
Oder auf Amazon oder bei Apple.com. Und in Zeiten, wo das Online-Geschäft noch nicht so stark war und in Zeiten, wo es auch noch keine Apple Stores in Deutschland gab, wo das tatsächlich nur ein US-amerikanisches Phänomen war. Da gab es eine Kette, eine kleine Kette, die sich auf das Handeln mit Mac, Hard- und Software spezialisiert hatte, und das ist Gravis, und die waren damals schon relativ groß. Also die waren auch noch groß, als ich Student war. Das war irgendwie so zwischen 2004 und 2010. Und da gab es die in jeder großen Stadt. Da konnte man sein Mac-Gerät reparieren lassen, sein iPod kaufen, sein MacBook kaufen und halt die Software dazu in der Box. Und ja gut, dass dieses Geschäftsmodell nicht trägt, ist mir, glaube ich, klar. Dir auch.
Ja.
Und sie haben zugemacht. Also sie mussten jetzt tatsächlich dauerhaft schließen. Ja, ich habe da so ein bisschen nostalgische Gefühle dran, weil ich da halt meine ersten MacBooks gekauft habe und Mac Minis und die Software dafür und Cubase und alles Mögliche. Auch immer jemanden hatte, der einen Shit reparieren konnte. Und ja, die sind jetzt wohl dicht.
Miese Krise.
Dafür bekommt man jetzt mehr, wenn man Disney Plus abonniert hat, zumindest in den USA. Denn Disney Plus ist mit Hulu gemerged.
Oh, ja. Das ist krass. Das heißt aber, wem gehört das jetzt?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, die sind eher so am Beschnuppern, so in der frühen Kennenlernphase, um es jetzt mal zu sagen. Also ich glaube, sie gehören noch, sie sind noch separate Entitäten. Aber du findest jetzt ein Hulu, die Hulu-Brand innerhalb von Disney Plus.
Okay.
Also es ist immer
noch, es ist so eine Teil.
Genau, es ist eine Teil, es ist auch Hulu gebrandet, und vermutlich, wenn du das dann klickst, kommt wahrscheinlich am Anfang nicht das Disney-Logo, sondern das Hulu-Logo. Ich glaube einfach, dass die jetzt sich so ein bisschen beschnuppern.
Ja.
Also ich sehe jetzt auch nicht, dass es da jetzt tatsächlich eine Übernahme, einen echten Merger gab, aber finde ich grundsätzlich gut, weil du hast dich ja schon sehr oft beschwert, dass die Streaming-Szene und die Streaming-Dienste zu disjunkt und zu vielfältig sind.
Ja, richtig.
Und das ist jetzt wahrscheinlich wieder eine Richtung, die genau dem entgegenstrebt. Also, dass man halt ein Angebot attraktiver macht, indem man Inhalte bündelt und gemeinschaftlich zur Verfügung stellt.
Ja, cool.
Finde ich ganz cool. Und ja, war offensichtlich, lest du mal den Artikel auf The Verge durch, natürlich technische Dinge mussten geklärt werden, es gab dann Beta-Tests, die funktionieren mussten und alles Mögliche. Hat jetzt dann allerdings geklappt und man kann es jetzt entsprechend nutzen.
Ja. Noch ein Kauf.
Noch ein Kauf.
Was oder ist noch ein Merch.
Was ist ein MDM, Lukas?
Ein Mobile Device Management, oder?
Ja, tatsächlich. Und da geht es letzten Endes darum, dass man mobile Devices, die man in der Firma ausgibt, dass man die managen kann als Firma, und eines dieser Anbieter, die sowas machen, ist Collide, und die wurden jetzt gekauft vom kanadischen Unternehmen 1Password.
Ja.
Macht ein bisschen Sinn, oder?
Weiß ich nicht. Macht das Sinn?
Würde
ich jetzt nicht so direkt beieinander sehen.
Doch, ich sagte, warum das Sinn macht. Ich glaube, also ich fantasiere jetzt ein bisschen, beziehungsweise ich rede da jetzt ein bisschen ins Blaue. Ich denke ja auch, dass 1Password Venture-Kapital finanziert ist. Mhm. Und dass sie den Markt der Leute, die sich privat einen Passwortmanager im Abo leisten, dass sie den erschlossen haben.
Okay.
Und dass die einzige sinnvolle Expansion, die momentan noch gar nicht auf dem Schirm ist und die offensichtlich auch niemand nutzt oder kaum jemand nutzt, ins Enterprise ist.
Ja.
Und dass da die Traction einfach zu klein war. Also 1Password ist sicherlich, es gibt ja 1Password Teams und so, das ist sicherlich für das ein oder andere Startup eine tolle Sache, aber so ein Enterprise, also so eine wirklich große, große Enterprise, so wie jetzt Collide hier unten dastehen hat, Discord, Robinhood, Databricks, sowas hat 1Password noch nicht erreicht.
Ja, das stimmt. Ja, okay, das ergibt.
Genau, und wenn die jetzt sozusagen expandieren wollen und wenn die jetzt wirklich mal auch mal, ich sage es mal, Millionen Umsätze pro Jahr mit einem Kunden machen wollen, dann ist dieser Enterprise-Weg der einzige. Und genau das ist letzten Endes das, was Collide macht. Das ist so eine Art Device, der dann, oder so ein so Service, der auf deinem Rechner läuft und wo du dich dann auch nur mit Okta einloggen kannst, und der dann letzten Endes so eine Art Single Sign-On und so ein Hub ist, der dein Device mit deiner Firma verbindet und dir dann auch sagt, welche Sicherheits, Dinge, die du machen musst, welche Updates noch fehlen, dass du dein Chrome irgendwie neu starten sollst und dein Passwort ändern, das steht dann da alles drin und es ist sozusagen so ein Device Management baked in ein systemweites Einloggen.
Ja, das ist schon ganz cool.
Ja, also ich kenne das Produkt jetzt nicht, ich würde es auch nicht zwangsläufig empfehlen, um es gekannt zu haben. Aber ich finde es auf jeden Fall eine legitime Strategie von 1Password, sich in dem Bereich zu engagieren.
Ja, und wir engagieren uns jetzt im Thema der Woche.
Welches die Exadatech ist, und das ist eine gruselige Sache.
Ja, das macht einen schon etwas stutzig.
Wir haben ja gedacht, wir werden das, vielleicht habt ihr es schon gehört, was da passiert ist, und wir wollten das mal ein bisschen aufschließen. Und passiert ist es, ich würde mal die Entdeckung vielleicht mit der Entdeckung mal anfangen.
Ja, die auch schon einfach unglaublich insane ist.
Das ist mega krass, gell?
Also vielleicht, oder ich würde erstmal drauf anfangen, was ist Exet?
Ja, genau. Also vielleicht fangen wir mal an, was Exet überhaupt ist. Also Exet ist eine kleine, aber feine, hochspezialisierte Library, die komprimiert, und zwar beim mit Streams. Also da stellt man sich jetzt vielleicht Filme oder so vor, aber darum geht's gar nicht. Das kann auch ein Textstream sein oder irgendein Datenstream, also so ein Byte-Stream. Warum ist es anders als bei einer Datei? Eine Datei kann man im Gesamten einlesen und dann die Entropie optimieren. Bei einem Stream geht es nicht. Das muss man immer so on the fly machen. Und deswegen ist Exet eine ganz beliebte Library, so eine spezialisierte Library, die viele Softwarekomponenten nutzen, die in jedem Betriebssystem rumliegt und dann auch verwendet wird, dynamisch gelinkt. Und am allerwichtigsten ist, dass Exet verwendet wird von dem SSH oder von OpenSSH.
Ja. Gut. Ja. Im Daemon.
Im Daemon, ja.
Genau. Aber
also nicht
ja.
Im Client, sondern im Daemon, also in dem Teil, der auf dem Server läuft.
Genau.
So, und dann so weit, so gut. Und es funktioniert irgendwie seit 20 Jahren. Und da ist es auch so, dass die von einem winzig kleinen Team, ich möchte sogar sagen, von vielleicht nur einem einzigen Engineer seit mehreren Jahrzehnten, wie heißt so schön in dem XKCD-Comic, thanklessly maintained wird.
Ja.
Dann kommen wir zu Andres Freund. Ich glaube, der heißt Andreas, das müsste bestimmt ein Fehler sein. Ich glaube, das ist Andres heißt vielleicht. Ich will ihm nichts unterstellen, aber ich gehe mal. Auf jeden Fall, der Herr Freund arbeitet bei Microsoft, ist da ein Developer und Engineer. Und seine Aufgabe ist es, die PostgreSQL Cloud Produkte von Microsoft offensichtlich zu optimieren. Und dazu hat er einen Profiler an, um zu schauen, was denn Postgres für Performance bringt auf seinem Rechner. Und dazu hat er Valgrind verwendet. Das ist ein Tool, um den Memory von dem die Memory Consumption vom Computer zu monitoren. Und da ist ihm was aufgefallen, was gar nichts mit Postgres zu tun hat.
Nee, genau, also man muss vielleicht noch dazu sagen, er läuft auf einem unstable Debian, also
ja, genau, weil er will halt schon
Cutting Edge sein,
will schon schauen, dass das alles passt.
Genau,
ne?
Und benchmark da dann Postgres. Und während er das macht, fällt ihm auf, also hier, was ist denn das für ein komischer CPU-Spike hier?
Und beim SSH-Logging, das ist ja normalerweise nie der Fall.
Genau. Und alleine das überhaupt erstmal zu bemerken.
Also da gibt's einen random Typ, der hat einen halbwegs unstable Debian und rein zufällig gerade einen Profiler an, weil er was völlig anderes sich anschauen möchte und merkt, dass dann beim SSH-Login irgendwas weird ist.
Ja. Und ja, er merkt da irgendwie, okay, CPU ist da nicht so, wie er es erwartet. Und investigiert das halt.
Genau, und findet dann raus, dass das irgendwie aus dieser komischen Exet Utils Library kommt.
Ja, und man muss sich jetzt nur mal vorstellen. Dieser Typ geht dahin, macht einen SSH, sieht, okay, hier ist ein CPU-Spike, während ich mich bei SSH einlogge.
Der und sagt nicht, fuck it, ich gehe weiter.
Ist mir scheißegal, was hier passiert. Ich benchmark ja gerade Postgres und nicht Debian. Und denkt sich auch nicht, also sein erster Gedanke war ja, okay, ich bin hier auf Debian, da muss ich irgendwas wahrscheinlich am System geändert haben oder keine Ahnung was. Also wirklich, jeder andere hätte das doch einfach weggeschruckt. Da hätte ich gesagt, ja, keine Ahnung, ist mir egal. So, mache ich weiter. Nee, der Typ denkt sich, okay, das muss ich mir angucken und findet raus, dass das an der XZ-Library liegt.
Und zwar hat diese XZ-Libraries Code-Komponenten, die in der Lage sind, den SSHD zu manipulieren. Nochmal, diese Library ist in der Version 5.6.0 und in der Version 5.6.1 nicht nur in der Lage, sondern sie macht ganz aktiv eine Manipulation des SSHD-Codes, sodass jeder, der einen vorausbekannten Key hat, jeglichen Code über einen SSH-Login ausführen kann.
Ja.
Also Code, Remote Code Execution über das Standard-Zugriffstool auf ein Linux-System schlechthin, welches, ich würde mal sagen, mindestens in 80%, wenn nicht in sogar 90% aller Linux-Installationen inklusive der Container vorzufinden ist. Puh. Und jetzt ist es so, und das macht die Sache besonders spannend,
dass dieser Code, der diese Manipulation macht, nicht mal in der Library mit drin ist, sondern beim Build Process, das muss man sich auch überlegen, beim Build Process mit ins Artefakt reingepackt wird. Das heißt, im Source Code findet man diesen Exploit gar nicht, weil der da gar nicht drin steht.
Sondern nur in der Build-Infrastruktur und da lustigerweise auch tatsächlich nur in einer Payload, die in dem Test-Scope liegt. Also nochmal, also es handelt sich nicht um einen Bug. Also versuchen wir mal die Security-Lücken, die großen Security-Lücken der letzten Jahre uns nochmal anzuschauen. Da war Log4j, das war ein falsch verstandenes Feature-Set von einem ziemlich arroganten Entwickler, ich glaube, so kann man sagen, und eine schlechte Implementierung.
Genau.
Das war menschliches Versagen. Dann hatten wir Heartbleed. Da hätte ich gesagt, das könnte, hätte auch ein Attacker sein können, also ein malevolenter Agent. Also Agent jetzt nicht im Sinne von einem Spion, sondern Agent im Sinne von Akteur. Aber ich würde auch da sagen, das ist wahrscheinlich ein menschliches Versagen gewesen.
Eine Oversight, ja.
Ja, hat man einfach übersehen und das konnte man da auch im Quelltext finden. Aber das ist eine aktive Infiltration von einem Agenten, von einer Organisation, von einem Individuum, um über Jahre hinweg, wir reden hier von 2001 bis 9.3.2024, von einem 3 Jahre langen andauernden Operation einen ganz, ganz, ganz großen Angriff vorzubereiten. Und das ist eine kriminelle Energie, die ich so noch nicht gesehen habe.
Ja, das ist schon echt insane.
Also was ist da passiert? Da hat ein noch nicht identifizierter User mit dem Benutzernamen Jia Tan 2021 einen GitHub-Account gemacht, 2022 dann ein Jahr später mal so die ersten vorsichtigen Commits gemacht in das XZ-Repository und sich dann über einen Zeitraum von 2 Jahren das Vertrauen erschlichen von dem einzigen wirklichen Maintainer von diesem wichtigen Open-Source-Produkt, sodass diese Person dann mehrere Pull-Requests von Jia Tan angenommen hat und unter anderem auch eben diesen malevolenten Commit vom 9.3.2024, wo das eben schon angeteaserte oder vorgestellte Backdoor in die Test- und Build-Files eingecheckt wurde.
Ja.
Und das ist einfach unglaublich.
Das ist echt heftig.
Gut, was lernen wir daraus? Erstmal möchte ich gar nicht wissen, wie viele solcher Backdoors unerkannt bleiben.
Ja.
Zweitens, es ist einfach unglaublich unfair, dass das ganze Internet, und ich sage es jetzt einfach mal so pauschal, diesen armen Alten, der ist über 60 Jahre alt, Entwickler ausnutzt und sich komplett auf ihn, auf seine kostenlose, ehrenamtliche Arbeit verlässt, diese wichtige, wichtige Komponente sicher, stabil und robust zu halten. Das ist einfach ein ganz, ganz, ganz schlechter Zustand.
Naja, aber das ist ja nicht, das ist ja kein Einzelfall.
Ja, das ist kein Einzelfall.
Das ist ja überall so. Das ist ja mit jeder kleinen Library, die es da gibt. So.
Und es genügt halt nicht, dass etwas Open Source ist, um sowas zu verhindern. Also das Argument ist ja immer, jeder kann sich den Quelltext anschauen und es verstehen. Aber an dieser Stelle ist es einfach so, dass es erstens niemand tut, niemand schaut sich jeden Commit richtig an. Es ist ja, man muss ja froh sein, wenn man einen findet, der den Merge-Request annimmt. Und dann kann man einfach nicht davon ausgehen, dass die ganze Open Source Welt, alle drei, die es da gibt, diesen Quelltext anschauen und sicherstellen, dass die Qualität hochgehalten wird. Und das ist, glaube ich, die ganz große Lüge, die man endlich mal entkräftigen muss, dass es nicht so ist, dass etwas, das einfach nur Open Source ist, weil es Open Source ist, diese ganzen Nachteile von einer proprietären Software, dass man nicht weiß, was da passiert, ausschließt. Das ist einfach ein unglaublich großer Aufwand und niemand, weder du noch ich, haben in ihrer Freizeit den Wunsch und das Interesse, Open Source Merge Requests anzuschauen, ob da irgendwas Schlimmes drin ist.
Richtig.
Ich habe es noch nie gemacht und du wahrscheinlich auch nicht.
Nee.
Und das ist ein Problem. Und das zweite Problem, das ich sehe, oder das zweite organisatorische Problem, das ich an dieser Stelle sehe, ist, dass man ganz grundsätzlich so eine fette Bildinfrastruktur und Bildskripte und Paketierungsskripte hat, dass das, was wir hier jetzt sehen, nämlich dass der Quelltext, der eingecheckt ist, nicht zwangsläufig mit dem Binary korreliert, welches dann auch auf den Systemen landet, das ist tatsächlich gängige Praxis. Der Scheiß wird rumkopiert und wird nochmal neu paketiert und wird nochmal neu kompiliert und wird mit anderen Bildskripten gebaut, sodass kaum ein Binary zwischen den Systemen in irgendeiner Weise noch binär identisch ist. Und das ist vielleicht auch ein Problem.
Ja, tatsächlich.
Gut. Was könnt ihr tun? Ihr solltet natürlich Security-Scanner anhaben auf euren Systemen. Welches da gibt, haben wir schon sehr oft gesagt. Ihr könnt eure Container checken, ihr könnt eure Server checken. Ihr müsst schauen, dass ihr die Version, die verwundbar ist, nämlich die exetutils 560 und 561, nicht installiert habt. Das solltet ihr eigentlich nicht installiert haben, wenn ihr nicht auf einem absoluten Bleeding Edge Betriebssystem seid.
Auf einem Linux, ja.
Genau, und solltet auch sicherstellen, dass eure Container diese Verwundbarkeit nicht haben, weil, wie gesagt, es ist halt tatsächlich so, dass sobald der SSH-Port exposed ist, eine Remote Code Execution nur über den Port 22 möglich ist.
Genau, mit dem SSHD. Dann aber auch nur, das muss man auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt genau erklärt haben, wenn man einen SSHD hat, der diese Library in dieser Version hat, dann kann auch nur der Attacker, der den Private Key hat, den dieser Jiatan dort, also damit quasi.
Ja, genau, also es ist trotzdem noch asynchron abgesichert, was die Sache noch unglaublicher macht.
Ja.
Und eigentlich, also ich bin wirklich kein Schwurbler und Verschwörungstheoretiker, aber das kann eigentlich nur ein staatlicher Akteur sein.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass es irgendwo Ressourcen dieser Art gibt. Das Ganze geht auch in den Bereich rein, dass bekannt war, dass, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen von dem Entwickler, dass der Entwickler mentale Herausforderungen hat, psychische Herausforderungen und eben besonders vulnerabel für solche Attacken ist. Also das ist ein Setup, welches aus meiner Sicht von außen betrachtet mit den Informationen, die wir jetzt haben, eigentlich nur von einem staatlichen Akteur ausgeführt werden kann.
Ja, echt insane. Also man muss dann quasi den Payload mit dem Private Key encrypten, das dann da hinschicken und in der Payload steht dann halt wirklich ein Arbitrary Command drin, der dann aber auch auf dem System als Root ausgeführt wird. Ne? Man muss natürlich auch sich im Hinterkopf behalten, das ist natürlich SSHD und SSHD läuft als SystemD, System CTL Service, als Root logischerweise. Und dann hast du auf jedem Server, wo das so ist, komplett Root-Rechte.
Korrekt, genau. Und ja, das ist, also wenn das nicht entdeckt worden wäre und auch nochmal, das wird ja dann kein, also was ja passiert ist bei Log4Shell beziehungsweise Log4J und auch bei Heartbleed, dass es dann irgendwann irgendwann Bots gab, die das halt versucht haben auszunutzen. Aber das wäre ja wirklich nur ein extrem targetierter Attack Vector gewesen.
Ja, richtig.
Und das macht die Sache nochmal gruselig. Also es ist da nicht so, dass dann das ganze Internet überschwemmt worden wäre mit irgendwelchen Bots, die diese Dinge versuchen auszunutzen, sondern das wären vielleicht ein paar ganz wichtige, aber trotzdem hochsensible Attacken gewesen, die dann der Agent, der dieses ganze System sich ersonnen hat, hätte ausführen können.
Ja, aber echt heftig. Also insane diese Attacke und dann auch insane, wie das entdeckt wurde. Also, dass dieser Typ da random merkt, hier CPU-Spike bei SSH-Login und dann sagt, ach ja, hier ist übrigens ein Backdoor in dieser XZ-Library. What the fuck? Dass das zusammenkommt.
Und vor allem ein Tag, nachdem Debian auf 5.6.1 geupdatet hat.
Also, what fucking lucky auch einfach, dass man dann so einen Crack hat, der dann sich das genauso anguckt, weil das hätte ja Monate, Jahre nicht entdeckt werden können. Also, wer achtet auf sowas?
In der Tat, und was ich jetzt auch nochmal in der Timeline nochmal sehe, ist, dass Jia Tan, also dieser Agent, dann auch nochmal mit den Maintainern von Fedora gesprochen hat, um dafür zu werben, diese Sache zu updaten.
Okay. Oh mein Gott.
Also die sind wirklich aktiv auch noch auf die Maintainer zugegangen, um die neue Version zu pullen und zu pushen.
Krass.
Also das war eine unglaubliche kriminelle Energie.
Krass. Eieiei. Haben wir noch alle mal Glück gehabt? Hm?
Ja.
Obwohl, also so jemand wie wir wären da wahrscheinlich
gerade auch sagen, also ich glaube, wir sind nicht das Ziel von einem staatlich orchestrierten Angriff.
Ja.
Da wird es wahrscheinlich darum gehen, ganz konkrete Systeme anzugreifen, die von Interesse sind. Und dein und mein Rechner sind es ganz sicher nicht.
Richtig. Gut.
Nee, nicht gut, aber
also, ja, gut, dass wir das besprochen haben.
Dass wir es besprochen haben und kommen wir jetzt zum
Code der Woche.
Da hast du was.
Ja, richtig. Und zwar, wir hatten vorher auch ein kleines Gespräch darüber. Und zwar habe ich mir doch mal gedacht, ey, was passiert, wenn ich irgendwie mal auf einem anderen System oder wenn ich meine Konfigurationsfiles verlieren sollte oder falls ich Changes mache, die ich vielleicht wieder haben will. Das ist ja doof. Jetzt gibt's da natürlich, also du hast es auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge vorgestellt, Chez Moi.
Genau, bei mir, Chez Moi.
Chez Moi. Und ich habe aber mich nochmal umgeguckt, weil das hat mir irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich hatte das auch gar nicht mehr so im Kopf. Ich habe einfach mal geguckt, was ist so das Tool, was die meisten nutzen. Und da bin ich auf Yadim gestoßen, Yet Another Dot Files Manager. Und das ist tatsächlich relativ simpel. Das funktioniert eigentlich so wie Git. Also ich glaube, am Ende maskt der auch einfach die ganzen Git-Commands und zeigt auf ein bestimmtes Repo, was dann bei dir liegt. Und der kann dann einfach wirklich deine Dot-Files, die so in deinem Home-Folder sind, mit ins Git einchecken und dann mitpushen. Also wirklich mega simpel.
Genau, und ich habe es mir gerade jetzt auch nochmal angeschaut. Ich glaube, die Simplicity ist das, was hier gut ist und super ist. Ich nutze ja Chamois und ich bin überhaupt kein Fan inzwischen mehr davon. Also ich möchte vielleicht sogar den Code der Woche, den ich damals gesagt habe, zurücknehmen.
Ui.
Zurücknehmen. Denn, Lukas, wenn man ein Sequenzdiagramm braucht, um zu erklären, wie deine Dot-Files gemanagt werden, ist es vielleicht overengineert.
Ja, vielleicht tatsächlich.
Genau, also was da einfach passiert, ist, dass Chamois nochmal einen Layer einführt zwischen deinem Git und den tatsächlichen Dot-Files und die dann auch nochmal sozusagen klont, sagen sie jetzt. Ich würde eher sagen, kopiert. Und erst mit Chamois Apply und dieser doppelte Boden und dann nochmals Git managen und da irgendwelche Konflikte, die übrigens sehr oft passieren, weil man ja meistens bei der Dot-File hinten anhängt, gibt es ja oft Konflikte, die dann löst. Und ich habe einfach das Gefühl, ich muss öfters die Dot-Files managen, als dass ich damit Gewinn hätte. Und deswegen bin ich jetzt echt ganz gespannt, ob Yadam vielleicht der bessere Dot-File-Manager für mich ist.
Ja, also ich fand es bisher eigentlich ziemlich geil. Man geht halt wirklich einfach in seinen Home-Folder, sagt dann Yadam add auf den Files, die man halt mit drin haben will, zum Beispiel ZSHRC oder yadam-add.config/nvim, wenn man NeoVim hat, und dann addet er die einfach da rein und sage ich git commit mit der Message und, also nicht git commit, sondern yadam commit und dann sage ich yadam push und das funktioniert dann einfach.
Ja, und genau so stelle ich mir das auch vor. Ich werde es auf jeden Fall mal testen und dann auch nochmal schauen. Also ich habe halt macOS auf meinem Rechner und dann verschiedene Server, wo halt kein macOS drauf ist. Und natürlich sind sowohl in meiner TmuxConf als auch in meiner WimRC als auch in meiner ZSHRC Dinge drin, die entweder nur für Linux oder nur für macOS Sinn machen und wie man damit dann umgeht, wie ich das manage. Aber da haben wir ja gerade vorhin schon drüber gesprochen. Wahrscheinlich macht es Sinn, dann einfach zusätzliche separate Dateien, die betriebssystemspezifisch sind, zu sourcen. Beziehungsweise ja, zu inkluden. Und ich werde das mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und vielleicht werde ich dann diesen Overhead von Chamois auch los. Kommen wir zum No-Code der Woche. Und das ist ein schönes Tool, wie ich finde, namens Heyform. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so Umfragen oder so gemacht hast.
Nee.
Gar nicht, gell? Ja, also man möchte ja oft irgendwie so nach einem Vortrag, den man gehalten hat oder nach irgendwie Weihnachtsessen, ich denke jetzt mal, was wir in der Firma so hatten, so Vegetarier, Fisch, Reh oder Burger, so ein bisschen so Umfragen machen und Informationen einholen. Und da ist es oft so, dass man da halt auf proprietäre Tools zurückgreift. Also entweder Microsoft Forms, das ist in Office irgendwie mit drin, aber ziemlich scheiße, oder Google Forms, und dann landet alles in Google Doc. Also long story short, eine wirkliche Open-Source-Lösung war mir bisher nicht bekannt, bis zu dieser Woche, denn ich habe Heyform gefunden und das ist tatsächlich eine sowohl kommerzielle als auch Open-Source verfügbare Form-Plattform, wo man sich relativ einfach Formulare zusammenklicken kann, die sehr schön aussehen, die Unsplash-Bilder mit integrieren, die ein schönes Farbschema haben, wo man dann kleine Umfragen, kleine Surveys designen kann, selbst hostet und dann die Informationen zum in beliebige, wenn es nur eine CSV oder ein JSON ist, dann zur Verfügung stellen. Das fand ich relativ angenehm und wollte ich picken. Habe ich jetzt mal auf meinem Portainer installiert und ich denke, ich werde die nächsten Tage und Wochen dann auch die ersten Anwendungen dafür haben.
Ja, sieht tatsächlich ganz cool aus und man kann es auch self-hosten, ist Open Source, also sehr nice eigentlich.
Ja, also was ist so der Klassiker? Also ihr seid in der Firma oder seid im Verein und ihr müsst irgendwie Informationen einholen, dann ist das Mittel der Wahl, das man dafür als self-hosted Experte nehmen kann.
Ja, sehr cool.
Gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, dass man uns findet unter, wo findet man uns eigentlich? Excentra.de, Code Culture, Prodigy, irgendwas. Im Zweifelsfall unter Google, schreibt uns unter codeculture@excentra.de. Ihr könnt bei uns arbeiten, wir suchen alles mögliche, Frontend, Backend, Process Engineer, haben viele offene Stellen, zweistellig wollen wir dieses Jahr noch einstellen. Meldet euch bei uns unter karriere@excentra.de. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.
Ich glaube, die Leute erwarten jetzt einen Abschlussgag.
Ja, weiß ich nicht.
Sollen wir mal Erwartungen enttäuschen?
Ja, wir machen ja eh nie einen Gag hier. Ist ja immer nur so Nachgequatsche.
So ein dummer Spruch oder so.
Ja. Hast du einen dummen Spruch?
Boah, nee, heute nicht mehr.
Echt?
Nee.
Schade.